Der Friede unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, gib uns jetzt dein Wort in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass die österliche Freude in uns einziehe. Komm du zu uns, Herr. Amen. Wir hören den Predigttext für den Sonntag Quasimodo Geniti bei Johannes im 21. Kapitel ab Vers 1. Danach offenbarte sich der auferstandene Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Und die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zu Rechten des Boots, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr, segne uns, dies ist dein Wort an uns. Amen. Liebe Geschwister, in der Naturwissenschaft spricht man von Halbwertszeit. Als Laie, das ist also die Zeit, der von einem Stoff, in der von einem Stoff bereits die Hälfte zerfallen ist. Kohlenstoff oder was auch immer. Und jetzt die Frage: Wie ist das bei dir eine Woche nach dem Osterfest? Die Halbwertszeit von Ostern, die Halbwertszeit der Osterfreude. Wie viel ist noch da? Und wie viel ist schon zerfallen? Also wenn der Pfarrer verkündigt, der Herr ist auferstanden, ist dann die Antwort: Er ist wahrhaftig auferstanden, mit einem freudigen Halleluja. Oder eher die routinierte Antwort: Naja, so muss man eben bei Kirchenleuten antworten: Er ist wahrhaftig auferstanden. Oder eher so: Stimmt eigentlich, der Herr ist auferstanden, hatte ich schon wieder vergessen. Oder eher so, eigentlich ist er auferstanden. Und dann kommt das große Aber. Eigentlich weiß ich doch, dass der Herr auferstanden ist, aber trotzdem ist das Herz schon wieder oder immer noch traurig oder unzufrieden, grimmig oder abgeschlagen. Eine Woche nach dem großen Fest hat sich vielleicht schon wieder so vieles angesammelt oder die alten Probleme halten sich hartnäckig, dass Ostern regelrecht so unten wegrutscht oder einfach überdeckt wird von all dem Alltagskrempel. Deswegen die Frage, wie lange und wie stark hält sich dein Osterbewusstsein? Jesus ist auferstanden und das verändert doch dein Leben von Grund auf und zwar zum Guten. Ich habe am Ostersonntag hier über den Osterspiegel gepredigt. Also wie erkennen wir unser eigenes Leben in den Ostererzählungen des Neuen Testaments? Wie spiegelt sich das wieder? Und deswegen schaut ihr auch eine Woche nach Ostern noch in diesen Spiegel, in den Osterspiegel. Johann Sebastian Bach hat für den ersten Sonntag nach Ostern, den Sonntag Quasimodo Geniti, eine ganz eindrückliche Kantate geschrieben. Eindrücklich ist hier nicht nur die Musik, sondern auch der Text, der Titel Halt im Gedächtnis Jesus Christ. Das ist das Programm und das ist die Aufforderung an uns, halt den Auferstandenen in deinem Gedächtnis wach. Im Hintergrund von dieser Kantate steht das heutige Evangelium, die Thomas-Geschichte, der große Zweifler, der die Osterbotschaft nicht glauben kann. Und jetzt wird in Bachs Kantate auf eine ganz spannungsreiche Weise unser Problem umgesetzt. Es ist so, in dieser Kantate ringt ein Mensch mit der Auferstehungsbotschaft. Er will sie glauben, aber er hat mit so viel zu ringen, was Ostern so wegdrückt. Und das Beeindruckende ist, die Musik macht dieses Ringen richtig hörbar und der Schlüsselsatz lautet: Mein Glaube kennt des Heilands Sieg, doch fühlt mein Herz Streit und Krieg. Mein Glaube kennt des Heilands Sieg eigentlich, aber mein Herz fühlt Streit und Krieg. Und dann strahlt ein ganz heller Choral dem entgegen, voller Kraft und voller Osterfreude: Erschienen ist der herrliche Tag, Christ unser Herr heut triumphiert, all sein Feind er gefangen führt. Und darauf kommt dann wieder die persönliche Reaktion von diesem ringenden Herzen. Und es heißt hier: Doch scheinet fast, dass mich der Feinde Rest, den ich zu groß und allzu schrecklich finde, mich nicht ruhig bleiben lässt. Die Feinde, das sind das, womit wir zu kämpfen haben. Auch darum ging es in der Osterspiegelpredigt, der größte Feind aller Zeiten. Der auferstandene Christus hat die schlimmsten Feinde der Menschen, die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Und jetzt kommt der Spiegel. Hat er das getan? Und wenn ich ihm mein Leben übergeben habe, dann hat er doch für mich gesiegt. Dann hat er doch in meinem Leben gesiegt. Und warum rumort's dann immer so in mir? So die Kantate. Wir stehen bis zur endgültigen Erlösung in einem Kampf. Das ist so. Und jetzt gehen wir mit unserem Problem in das Johannesevangelium. Da fällt erstmal was auf, nämlich, da sind mehrere Berichte, wie der Auferstandene seinen Jüngern erscheint. Erst sind es die Frauen am leeren Grab, dann erscheint er Maria, dann am Abend des Ostermorgens seinen Jüngern, dann nochmal den Jüngern 8 Tage später mit Thomas und dann nochmal der heutige Predigttext am See Tiberias. Und nach der Thomas-Begegnung heißt es, noch viele andere Zeichen tat der auferstandene Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Es ist auffällig. Man könnte hier auf die Idee kommen, dass der auferstandene Jesus viele Anläufe unternimmt. Und offenbar ist es auch nötig. Also mehrere Erscheinungen, bis sie es endlich glauben, Jesus ist nicht mehr tot, er lebt. Oder so, mehrere Erscheinungen, bis endlich dieser harte Panzer des Unglaubens zerbricht. Und zwar so, dass die Wahrheit der Auferstehung tief in die Jüngerherzen reingeht und nicht mehr weggeht. Dass diese Zweifelherzen endlich diese Wahrheit aufnehmen. Im Markus-Evangelium wird sogar berichtet, dass die Jünger den Osterzeugen mehrfach nicht glauben wollen, bis Jesus selbst kommt und dann heißt es, er schallt. Hat nichts mit Schalten zu tun, sondern mit Schelten. Er schimpft ihren Unglauben und ihres Herzens Härte. Wörtlich steht da, dass sie sklerotische Herzen haben. Ich weiß nicht, wer hier medizinisch sich auskennt. Die Sklerose ist eine Verhärtung. Und hier ist es geistlich gemeint, also die Herzen sind verhärtet. Die sind unzugänglich für Gottes Wirklichkeit. Die sind richtig eingemauert in den Erfahrungen dieser alten Welt. Aber eben nicht von Gott geprägt. So, und jetzt gehen wir an diesen See, den See Tiberias. Die Jünger gehen erstmal wieder einer ganz unspektakulären Tätigkeit nach. Sie sorgen für ihren Lebensunterhalt. Sie gehen fischen. Eigentlich fast wieder wie früher, als Jesus noch gar nicht kannten. Aber jedenfalls sind sie in dieser Nacht völlig erfolglos. Sie fangen nichts, keinen einzigen Fisch. Sagen wir mal, das ist ein nachösterlicher Misserfolg. Man hat es eben nicht leicht in der alten Welt. Und in der leben die Jünger auch nach dem Ostersonntag noch, genauso wie wir. Ich weiß nicht, was euch schon wieder alles in der Nachosterwoche passiert ist. Und vielleicht spiegelt sich dieser nachösterliche Misserfolg der Jünger auch in euren letzten Tagen. Oder vielleicht spiegelt sich es zumindest so, dass man es in dieser alten Welt eben nicht leicht hat. Für viele Geschwister und für mich auch schlug in dieser Osterwoche am Osterdienstag eine regelrechte Bombe ein. Unser geschätzter ehemaliger Landesbischof Carsten Renzing ist nach einem Herzstillstand in die Klinik gekommen und sein medizinischer Zustand ist sehr schlecht. Was hat dieser Mann und seine Familie nicht alles schon mit diesem Rücktritt durchgemacht und jetzt auch das noch? Und dann in der Osterwoche. Ich kann nur dafür beten, dass er uns und seiner Familie gesund erhalten bleibt. Mit leeren Händen, und das kennen wir schon gar nicht mehr, mit leerem Magen fahren die Jünger zurück ans Ufer des Sees mit leeren Händen. Und dann kommt dieser Satz, der eine ganz starke Wirkung hat. Als aber schon der Morgen anbrach. Als aber schon der Morgen anbrach. Merkt ihr das? Da taucht der Ostermorgen wieder auf. Und das ist nicht nur eine Zeitangabe, morgen. Hier wird das Dunkel verdrängt, aber nicht einfach von der aufgehenden Sonne. Als aber schon der Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Wisst ihr, wo mir dieser Satz schon mal begegnet ist? Das habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber das kann man gar nicht oft genug erzählen. Mir ist dieser Satz in einer Todesanzeige begegnet. Bei Todesanzeigen, wer die gerne liest, da ist es oft so, das sind viele nette Sprüchlein und bei denen, da denkt man oft, meine Güte, was für ein Spruch, das ist zum Leben und zum Sterben zu wenig. Und dann diese Todesanzeige mit dem Satz, Jesus stand am Ufer. Das ist eine Todesanzeige, wo jemand endgültig und zwar auch im Sterben etwas verstanden hat, nämlich dieser Satz, am Ufer aber stand Jesus. Und das heißt, wenn ich Jesus mein Leben gegeben habe, wenn ich mich an ihn hänge im Glauben, mit allen Anfechtungen, mit allen Zweifeln, dann gilt, jetzt brauche ich mein Schiff, wohin mein kleines Lebensboot auch fährt, und gerade wenn ich in den Tod fahre, am Ufer erwartet mich Jesus. Ich fahre immer in die offenen Arme des Auferstandenen, wenn ich Jesus gehöre. Der Misserfolg, den ich mitbringe, die leeren Netze, ich fahre in die offenen Arme des Auferstandenen. Mit der Angst, die dich bedrängt, mit der Krankheit, die dir zu schaffen macht, mit dem Tod, der dir entgegenschreit, du fährst in die offenen Arme des Auferstandenen. Was für ein Glück, wenn man Jesus gehört. Und hier ist eins ganz wichtig in dieser Erzählung. Mitten in ihrem Mangel, wo sie der Überzeugung sind, sie haben nichts gefangen, nichts zu essen, mitten in ihrem Mangel fahren die Jünger schon dem Auferstandenen Jesus entgegen, wo sie es noch gar nicht wissen und noch gar nicht merken, dass er da ist. Er erwartet seine Jünger und er erwartet uns. Das heißt, durch die Nacht hindurch dem Licht des auferstandenen Jesus entgegen. Und das ist, durch die Nacht hindurch dem Licht des auferstandenen entgegen, das ist unser Kurs für die christlichen Lebensboote. Und das gilt, welche Untiefen und welche schwierigen Gewässer wir auch noch vor uns haben. Das gilt. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Ich würde euch ermutigen, dass ihr diesen besonderen Satz heute mal nicht in der Kirche lasst, man macht es ja oft so, dass ihr diesen Satz nicht in der Kirche lasst, schreibt ihn euch mal auf eine Karte. Und dann stellt ihr zum Beispiel diese Karte mal auf euren Nachttisch, sodass ihr immer morgens und abends diesen Satz und seine wunderbare Botschaft lesen könnt. Es ist so, dass man immer auch ein Stück weit selber aktiv werden muss, dass die Osterbotschaft im Kopf und im Herzen lebendig bleibt. Man muss selber aktiv werden. Dass man das in der Erinnerung wirklich drin behält. Ebenso wie es in Bachs Kantate heißt, halt im Gedächtnis Jesus Christ. Also man muss ein Stück weit Erinnerungsarbeit leisten und das wäre vielleicht eine Hilfe, diesen Satz aufzuschreiben. In dieser Geschichte ist es so, dass die Jünger ihren auferstandenen Herrn nach dieser erfolglosen, mühevollen Nacht auf eine ganz besondere Weise erfahren. Und es zeigt sich hier, wie der auferstandene Jesus ist. Und ihr könnt mal achten, wie sich das in eurem Leben spiegelt. Erst geht er seinen Jüngern nach, immer wieder und wieder. Er erscheint ihnen mehrfach, bis sie endgültig glauben, dass er lebt. Und er tut es, ich sage das jetzt, er tut es nicht mit Engelsgeduld. Es gibt eine viel größere Geduld als die Engelsgeduld, nämlich die Geduld des auferstandenen Jesus, seine österliche, liebevolle Geduld. Immer wieder geht er ihnen nach. Und dann passiert das, was wir hier lesen, ein Wunder, das wir mit unserem Verstand nicht erklären können. Die Profis haben die ganze Nacht gefischt, kein einziger Fisch. Jesus sagt, werf das Netz nochmal aus. Zack, das Netz ist übervoll. Was zeigt sich hier? Auf der einen Seite die Leere der alten Welt. Wir Menschen haben sehr oft leere Hände. Die Leere der alten Welt und dann die wunderbare Fülle der neuen Welt. Und das ist hier schon ein Vorzeichen für die neue Welt, die vollen Netze. Und das ist Ostern. Die Jünger werden reich versorgt und ihr seht hier, wie fürsorglich der auferstandene Jesus ist. Voller Fürsorge, das ist seine österliche Art. Das heißt, er sorgt für dich. Und er tut es auch dann, wenn unser Lebensboot dem allergrößten Mangel entgegensteuert, nämlich dem Sterben und dem Tod. Auch dann ist Jesus der große Fürsorger. Er sorgt für die Fülle, die für die Seinen in der himmlischen Welt wartet, nach dem Tod. Jetzt höre ich auf. In Bachs Kantate ist es so, dass in diesem ganzen Ringen und Zweifeln, was man da hört, am Schluss kommt ein strahlender Bass, eine Arie, und es leuchtet wie Sonnenlicht. Friede sei mit euch. Der Zuspruch des Auferstandenen, der uns gilt. Dieses Licht, das selbst des Todes dunkel durchströmt. Halt im Gedächtnis Jesus Christ, der auferstanden ist. Halleluja. Amen. Und der Friede des Auferstandenen, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.